Die sollten jedem deutschen Bürger, die sollten eigentlich jedem Euroland-Bürger Sorgen machen, denn die deutschen Staatsfinanzen sind sozusagen ein, zwei Schritte hinter den französischen hinterher, die komplett außer Kontrolle geraten sind. Jetzt kommen die Büroarbeiter dran. Die werden halt verschwinden und das wird eine enorme soziale Spannung geben. Und dieser Sozialstaat, den die SPD jetzt im Kopf hat, den die Frau Baas ausbauen möchte, der geht bankrott.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finanzexperten im Interview. Ja, die Welt scheint sich gerade schon massiv irgendwie zu wandeln, zumindest was unser Finanzsystem angeht. Was das eigentlich für uns alle bedeutet, das frage ich heute jemanden, der sich in dem Thema bestens auskennt. Er ist nämlich einer der bekanntesten deutschen Ökonomen mit über 50 Jahren Erfahrung an der Börse. Er war Chefvolkswirt der Deutschen Bank und leitet heute das Flossbach von Storch Research Institut. Ich freue mich riesig, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Meyer.
Guten Tag, Herr Rupere.
Ja, Herr Meyer, Sie haben jetzt schon Jahrzehnte an Erfahrung, was die Börse, die Wirtschaft, aber auch die ganz großen Zusammenhänge in unserer Finanzwelt angeht. Man hört und liest jetzt immer wieder was von einer neuen globalen Ordnung. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, macht Ihnen das eigentlich alles Sorgen oder ist die Lage am Ende vielleicht doch gar nicht so wild, wie man oft denkt?
Also ich denke schon, dass wir in eine neue Ära eingetreten sind. Wir kamen in den 90er Jahren in eine Weltordnung, in der die USA der klare Hegemon waren, nach dem Niedergang, Zerfall der Sowjetunion, der Marginalisierung Russlands. China hielt sich noch zurück in dieser Zeit. Es war klar, dass die USA die Führerschaft in der Welt Politik, aber in der Weltwirtschaft inne hatten und es begann das Zeitalter, die Ära der Globalisierung. Das war über alle Bereiche erstreckte sich das, die Verteilung der Lieferketten dorthin, wo es am günstigsten ist zu produzieren, eine unheimliche Vernetzung der globalen Wirtschaft, aber auch in der Politik so. Und diese Welt ging zu Ende, ich würde mal sagen, der Markierungszeitpunkt, wo diese Welt anfing zu Ende zu gehen, war 2014 mit dem Einmarsch der Russen auf der Krim und in der Ostukraine, gleichzeitig auch mit dem Aufstieg von Xi Jinping als unentbehrlicher Führer Chinas. Damit ging auch in China eine Ära zu Ende, in der sich die Kommunistische Partei durch Führungswechsel immer wieder erneuert hat, in der man global ein bescheideneres Profil zeigte und sich immerhin einigermaßen noch in die globale Wirtschaftsordnung einordnete. So, diese Dinge gingen so Mitte der 2010er Jahre zu Bruch und der Paukenschlag kam dann natürlich mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine 2022. Jetzt haben wir eine neue geopolitische Ordnung, aber die sich auch immer mehr in der Wirtschaftsordnung abzeichnet, in der jetzt verschiedene Zentren sich herausgebildet haben. Da ist also zum einen das westliche Gebiet, zum anderen der Osten, könnte man sagen. Jetzt diese neue Weltordnung, die zeichnet sich auch auf wirtschaftlichem Gebiet ab. Wir haben jetzt eine Region im Westen, die auch brüchig geworden ist. Also die Kluft zwischen den USA und Europa hat sich deutlich erweitert. Stichwort Trumps Zölle, Trumps Drohungen, auch mit Einmarsch in Grönland. Also ein brüchiger Westen. Ein neuer Osten, in dem China die Führungsrolle hat und Russland der Juniorpartner ist und Nordkorea sowas wie das Enfant Terrible in dieser Ordnung und einen sogenannten globalen Süden, früher hieß es Blockfreie, Diese Regionen sind jetzt in gewisser Weise eher nach innen gerichtet. Die sind weniger jetzt miteinander verbunden, als dass man eher innerhalb dieser Regionen versucht zu arbeiten. Das größte Problem aus europäischer Sicht ist eben, dass die westliche Region auch gespalten ist in eben Europa und USA.
Die meisten Deutschen machen einen fatalen Fehler. Und zwar, sie lassen ihr Geld einfach unverzinst auf dem Girokonto liegen, wo es Tag für Tag von der Inflation aufgefressen wird. Und das ist wirklich schade, denn es gibt eine extrem einfache Lösung für dieses Problem. Und die kommt von unserem heutigen Partner, der Sures Direktbank. Hier bekommst du nämlich Tagesgeld zu absoluten Spitzenkonditionen. Aktuell sicherst du dir nämlich satte 3% Zinsen, die für die ersten 4 Monate garantiert sind. Und auch danach profitierst du von einem der besten Basiszinssätze von 1,9%. Und da ist sogar das Beste dran, die werden dir monatlich ausgezahlt, die Zinsen, und so profitierst du maximal vom Zinseszinseffekt. Das Ganze kommt völlig ohne versteckte Kosten. Du bleibst beim Tagesgeld auch maximal flexibel und genießt gleichzeitig höchste Sicherheit. Dein Erspartes ist nämlich durch die staatliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro geschützt. Sei also schlauer als der Durchschnitt und schützt dein Geld aktiv vor der Inflation. Über den Link in der Beschreibung kommst du direkt zu den Top-Konditionen. Die Eröffnung dauert wenige Minuten und funktioniert komplett digital. Dein zukünftiges Ich wird es dir danken, wenn die ersten Zinsen auf dem Konto landen. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Interview. Ja, wenn es jetzt mit der Globalisierung immer weiter zurückgeht und wir vielleicht das Peak schon gesehen haben, was bedeutet das eigentlich dann für uns als Standort Deutschland, als einer der größten Exportnationen der Welt? Müssten wir dann auch nicht unser Geschäftsmodell irgendwie ein bisschen überdenken?
Ja, ich denke schon. Deutschland hat von der Globalisierung enorm profitiert. Wir sind ja die sprichwörtlichen Exportweltmeister. Ich denke, wir waren das. Das ist jetzt heute nicht mehr so machbar. Die deutsche Industrie hat sich global aufgeteilt, Standorte in China ausgebaut. Was jetzt folgt, meines Erachtens, ist, dass sich der Handel innerhalb der Regionen intensiviert, aber der Handel über die Regionengrenzen hinweg schwieriger geworden ist. Also wenn ich so das mal ökonomisch betrachte, würde ich sagen, auf Adam Smith und David Ricardo, also die großen Freihändler in der Welt, folgt jetzt Albert Hirschmann, der sagte, Handel ist immer auch ein Instrument der Politik und eben nicht nur ein ökonomisches Instrument. Insofern müssen wir uns da auch anpassen, und da die Beziehungen mit den USA nicht mehr verlässlich sind, denke ich, ist es wichtig, dass wir den innereuropäischen Handel stärken, also die verbleibenden Handelshemmnisse im Binnenmarkt abbauen. Die sind gewaltig, wenn man sich das so anschaut. Der IWF hat dazu Studien gemacht, dass da Zolläquivalente im Güterhandel in Form von hohen zweistelligen Zollsätzen bestehen. Beim Dienstleistungshandel wird sogar dreistellige implizite Zollsätze. Also da ist sehr, sehr viel Luft nach oben, um im Binnenmarkt zu Freihandel zu kommen. Und dann, denke ich, dürfte es auch interessant sein, die Beziehungen zu dem sogenannten globalen Süden zu verbessern. Das wurde auch von der EU-Kommission unternommen, die ja für den Handel zuständig ist. Wir hatten eigentlich schon eine Einigung mit den Lateinamerikanern im Mercosur. Abkommen. Das wurde dann aber im Europäischen Parlament wieder sabotiert, also ist es wieder auf Eis gelegt. Also dümmer geht's nicht, würde ich mal sagen, in dieser Welt sowas Blödes zu machen. Und wir haben jetzt auch ein Abkommen mit Indien. Da geht es nicht so sehr um Landwirtschaft. Das ist immer ein Stolperstein. Es ist für einen Ökonomen unbegreiflich, wie ein Minisektor in Europa die Handelspolitik dominieren kann, die Budgetpolitik auch der Europäischen Kommission dominieren kann. Das rührt eigentlich alles noch aus der Zeit Mitte des 20. Jahrhunderts. Es ist überholt. Da bräuchte die Politik jetzt einfach mal den Mumm, diese besonderen Interessen, die aus der Landwirtschaft kommen, auch mal in ihre Schranken zu weisen und Politik zu machen für das große Ganze. Also zusammengefasst, wir müssen uns umstellen von einer unipolaren zu einer multipolaren Welt.
Und wie Sie es gerade schon gemeint haben, wir sollten als Europa versuchen, mehr unseren eigenen Binnenmarkt zu stärken. Jetzt ist ja aber doch so, dass Sie auch schon ein paar Mal gemeint hatten, dass der Euro so seine Konstruktionsfehler hat. Und auch der Herr Hellmeier hat im letzten Interview hier mit uns gemeint, dass der Euro in diesem Jahr, dass das Risiko noch nie so hoch stand seit der Einführung, dass der Euro scheitern könnte. Was ist da Ihre Meinung? Wie geht's dem Euro da aktuell und sollten wir daran festhalten?
Also der Euro ist ja eigentlich keine vollständige gemeinsame Währung. Der Euroraum ist keine vollständige Währungsunion. Wir haben ja eigentlich nur eine Bargeldunion, also nur die Banknoten, die EZB ausgibt und implizit dann auch die Münzen, die die Staaten ausgeben, haben die einheitliche Kreditqualität. Alles andere, und damit meine ich eben das Bankengeld, hat unterschiedliche Kreditqualität, die im Wesentlichen davon abhängt, ob die Staaten die Fiskalkapazität haben, Banken in ihrem Hoheitsbereich im Notfall zu stützen. Was das ausmacht, haben wir in der Eurokrise gesehen. Da waren in Griechenland eine Zeit lang einfach mal die Bargeldautomaten blockiert. Da konnte man das griechische Bankengeld nicht in das ein Eurocash, das gemeinsame Geld, wechseln, weil es zu Problemen gab. Dieses Problem ist ungelöst. Da gäbe es Lösungen. Ich seit Jahren, ich bin ja schon ein Jahrzehnt, renne ich damit rum und sage, man könnte den Euro als Vollgeld aufstellen, also 100% decken mit Bankreserven. Dann wäre auch das digitale Geld von einheitlicher Kreditqualität, der digitale Euro, den die EZB ja jetzt einführen möchte. Auch da ziert sich das Parlament noch ein bisschen, werden sehen, was da kommt. Der digitale Euro würde da eine Chance bieten, den Euro eben als Vollgeld aufzustellen, sodass nicht nur das Papiergeld einheitliche Kreditqualität hätte, sondern auch das elektronische Geld, das man in einem Wallet aufheben kann. Aber da stehen doch die politischen Hürden und auch die Industrieinteressen, die Bankinteressen stehen dem entgegen. Jetzt kommt wieder die Idee auf, eine einheitliche Einlagenversicherung zu machen bis 100.000 Euro. Da hat sich ja bisher insbesondere Deutschland, aber auch andere, ich denke da an die Niederlande, dagegen gewehrt, weil das eine Vergemeinschaftung des Risikos wäre. Vermutlich wird man aber wohl in diese Richtung gehen. Also da sehe ich das etwas anders als Herr Hellmeier, weil die geopolitischen Herausforderungen so groß sind, dass man sagt, naja, lassen wir das mal so laufen. Wir können uns gar nicht leisten, dass der Euro wieder zu einem dass der Euro wieder zu einem potenziellen Sprengsatz wird für die Eurozone. Europa muss zusammenstehen, es geht jetzt um mehr als Geld. Und da wird man das einfach einfach zusammenschmeißen. Wir haben ja in Deutschland auch angefangen, uns den anderen anzunähern mit unseren Schuldenprogrammen. Insofern wird es über die Zeit, wird der Unterschied zwischen Deutschland und anderen Euro-Ländern gar nicht mehr so groß sein. Wir gehen gemeinsam in eine riesige Schuldenunion hinein und die EZB wird dann eben so Hilfsdienste leisten für den deutschen Staat, wie sie das für den italienischen oder für den französischen Staat macht. Also das heißt, wir gehen eigentlich so in eine auch potenzielle Inflationsgemeinschaft hinein. Und wie gesagt, der politische Druck, der geopolitische Druck ist viel zu groß, als dass man sich jetzt vorstellen könnte, dass aus dem Euro heraus eine neue Spaltung Europas erwachsen würde.
Jetzt, weil Sie es gerade angesprochen haben, ein Negativargument, das immer angebracht worden ist, dass Deutschland in der EU immer das Land ist, das sparen muss und andere Länder eben hoch verschuldet sind. Das ist jetzt eben nicht mehr legitim, das Argument, oder? Weil wir jetzt auch massiv eben angefangen haben, Schulden aufzunehmen.
Ja, das ist vorbei. Man hat ja immer gesagt, die Italiener tun sich schwer mit wirtschaftlichen Reformen, die hinken hinterher. Gut, ja, das hat sich etwas gebessert. Ich würde sagen, die Premierministerin Giorgia Meloni hat jetzt keine Wunder vollbracht, was die italienischen Wirtschaftsreformen angeht, aber sie hat immerhin die Situation dort so stabilisiert, dass die Verschuldung nicht weiter wächst, die Defizite sind unter Kontrolle, die Wirtschaft performt besser als die deutsche. Also da hat sich eine gewisse Stabilisierung eingesetzt. In Frankreich ist eigentlich unregierbar, die Staatsfinanzen sind außer Kontrolle, aber das bleibt eben, solange die EZB als Kreditgeber der letzten Instanz da ist. Und wir haben momentan eine Zwischenposition, würde ich sagen, zwischen Frankreich und Italien. Das heißt, wir sind noch nicht so unregierbar wie Frankreich. Schwarz-rote Regierung humpelt weiter, aber wir haben auch noch nicht die politische Stabilität, wie die Italiener sie jetzt haben. Das heißt, wir ordnen uns da ganz gut ein. Und wenn ich mir so anschaue, was jetzt auf dem letzten SPD-Parteitag alles gesagt wurde, der ja nicht die Regierungspolitik bestimmt, aber der ja die Regierungspolitik in die Richtung zieht, was man dort gerne hätte, dann würde ich sagen, wir sind eigentlich auf gutem Weg, auch zu einer Belastung der Eurozone zu werden von dem früheren Stabilitätsanker. Insofern könnte man sagen, sind eigentlich die Befürchtungen, dass es da zu ökonomischen Spannungen käme, weil Deutschland eine zu hohe Schlagzahl vorgibt. Das kann man vergessen. Inzwischen, denke ich, tut sich die Peripherie deutlich besser im Euroraum. Denken Sie an Spanien. Also von daher gesehen ist Deutschland jetzt ein gutes Mitglied mit all den gleichen Problemen wie die anderen großen Mitglieder.
Das hört sich wirklich interessant an, aber so wie das klingt, dann haben wir doch vielleicht irgendwo einen richtigen Schritt gemacht mit der Schuldenaufnahme. Höre ich das richtig raus?
Naja, ich würde sagen, es hieß ja immer, dass sich im Euroraum die anderen am deutschen Benchmark orientieren sollten. Ja. Deshalb auch beim Euro-Eintritt gingen die Zinsen anderswo alle in Richtung deutsches Niveau, was dann wieder eigene Probleme verursacht hat. Die haben dann zu viel Kredit aufgenommen, kennen wir alles, Euro-Krise. Inzwischen kann man sagen, hat sich die Situation umgedreht. Deutschland orientiert sich jetzt eigentlich eher an den Schwächeren. Wir werden auch schwächer. Seit Jahren wachsen wir nicht mehr. Die Staatsfinanzen sind, würde ich mal sagen, gerade noch unter Kontrolle. Aber wenn jetzt die SPD mit dem Ausbau ihres Sozialstaats, den sie jetzt ja noch weiter ausbauen wollen, der ist ja schon tonnenschwer und hängt der deutschen Wirtschaft um den Hals, dass die sich fühlt wie ein Albatros. Wenn das nur weitergeht, dann würde ich sagen, passen wir wunderbar in diese Eurozone hinein.
Hm. Weil Sie jetzt vorher digitalen Euro angesprochen haben, da gibt es ja wirklich viel Kritik, auch hier aus der Bevölkerung heraus. Können Sie diese Kritik verstehen oder würden Sie sagen, der digitale Euro muss sein?
Ja, ich kann sie verstehen. Da werden auf der einen Seite stehen die Befürworter, die kommen alle eher so aus dem Mitte-Links-Lager, auch die Ökonomen, die da einen Brief an das Europäische Parlament verfasst haben, um für Stimmen für den digitalen Euro zu werben, sind eigentlich eher so Mitte links. Einer der prominenteren Ökonomen ist Thomas Piketty, dem kann man also wahrscheinlich kaum Neoklassik vorwerfen als Orientierung. Und auch im Europäischen Parlament sind eigentlich eher so die Mitte links Abgeordneten dafür. Dagegen sind Teile von Mitte rechts ganz dagegen, die rechts außen, mit dem Argument, dass der Staat das dann als Schnüffelei benutzen könnte, weil man ja die Zahlungen elektronisch doch irgendwie mal nachverfolgen kann. Da schwört die EZB zwar Eide, dass das nicht so sei, aber man weiß ja nie, was alles noch dahinter steckt. Meines Erachtens ließe sich das Problem relativ leicht lösen, wenn man sagt, wir machen diesen digitalen Euro als Angebot für die Bürger. Unter anderem, warum soll es nicht andere Währungen geben, die man nutzen kann? Stablecoins, auch nationale Währungen kann man ja nutzen. Why not? Als Friedrich Hayek in 1976 war das, wenn ich mich recht erinnere, mit seinem Paper kam, der Denationalization of Money, also die Nationalisierung des Geldes. Da dachte man, Gott, wie soll denn das gehen? Sollen die Leute jetzt Geldbeutel haben mit 10 verschiedenen Fächern und überall Papiernoten und Münzen? Und dann wurde das weggewischt. Aber heute, wo wir jetzt in einem Umfeld von digitalen Währungen leben, kann der Bürger doch die Wahlfreiheit haben, welche Währung er vertraut. Und dann kann die EZB eine Währung emittieren im Sinne der Bürger, nämlich da muss sie das Vertrauen der Bürger erwerben. Dann kann sie nicht Geld zum Mittel der Politik und zur Finanzierung maroder Staaten benutzen, weil dann würde der Bürger sagen, dann lasse ich das halt mit diesem Euro. Also insofern wäre ich für Währungskonkurrenz. Dann würde das Argument der eher Rechten, damit die Rechtspolitiker entschärft werden, oder könnte man sagen, dann ist das irrelevant, denn die brauchen den ja gar nicht nehmen, können was anderes nehmen. Und die Mitte-Links-Leute, die sagen, wir brauchen ein Zahlungssystem, das weniger abhängig ist von den US-Systemen, da würde ich sagen, ja, richtig, ja. Korrekt. Ne? Wir haben jetzt eine Situation, in der die Amerikaner nicht mehr so verlässlich sind, wie das mal waren. Wir brauchen sowas. Aber das muss ja nicht nur der digitale Euro sein, das können auch europäische Stablecoins sein oder andere originale Kryptowährungen wie Bitcoin and Company.
Ja, bei Stablecoins fällt mir jetzt gerade ein, bei Tether, einer der größten, ist natürlich auch ein US-amerikanisches Unternehmen. Also da muss man wahrscheinlich auch aufpassen.
Das ist auch so ein Punkt, wo wir wieder durch Regulierung einiges kaputt gemacht haben. Wir hatten ja vor den Amerikanern mit ihrem Genius Act, hatten wir ja schon ein halbes, dreiviertel Jahr vorher eine europäische Regulierung, MiCA oder so ähnlich heißt es.
Ja.
Leider machen die Europäer nicht solche flashy Names wie die Amerikaner, Genius Act. Das kann ich noch erinnern. Für MiCA steht, weiß ich nicht ganz genau, Market in, was immer. Da hatten wir das schon. So, aber das wird jetzt aber auch wieder so mit schwerer Hand herausgebracht, ja, dass sich da nicht wirklich was entwickelt. Da braucht man eine Banklizenz, damit man in Europa unter MiCA Stablecoins emittieren kann. Und die Banken haben kein großes Interesse dran. Warum sollen sie? Dann nehmen sie ihr eigenes Geschäft weg mit den Einlagen. Unter Genius können sie als Fintech eine Lizenz erwerben. Mhm. Und die Fintechs sind ja die, die dann den Markt aufmischen. Also da macht man in Europa durch die Regulierung wieder die Konkurrenz kaputt und relegiert die europäische Stablecoins unter ferner Liefen.
Also so wie wir es kennen, leider wieder zu viel Regulierung. Dann unser Haushalt, also unsere Staatsquote in Deutschland liegt ja jetzt ungefähr bei, ja, aufgerundet bei 50%. Und nach 2027 sieht es ja finanziell auch jetzt langsam echt düster aus. Da fehlen wohl pro Jahr über 60 Milliarden Euro, weil einfach die Sozialausgaben steigen und die Steuereinnahmen eben schwächeln. Machen Ihnen diese Entwicklungen in Deutschland eigentlich Sorgen? Und was sollten wir heute eigentlich noch ändern, damit diese Auswüchse nicht noch größer werden?
Ja, natürlich. Ich meine, die sollten jedem deutschen Bürger, die sollten eigentlich jedem Euroland-Bürger Sorgen machen, denn die deutschen Staatsfinanzen sind sozusagen ein, zwei Schritte hinter den französischen hinterher, die komplett außer Kontrolle geraten sind. Als die Regierung Merz auf den Plan kam, hatte ich mal mit einem Kollegen spaßeshalber durchgerechnet, was man tun müsste, damit die veränderte Weltsituation, die höhere Verteidigungsausgaben erfordert, auch die Erblasten aus vielen Jahren Merkel, um das aufzuarbeiten, da braucht man massiv Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur. Das kann man kurzfristig über Schulden finanzieren, weil man kann den Haushalt so schnell nicht umbauen. Aber wenn man dann mal hergeht und sagt, wie soll man sich langfristig neu aufstellen, dann ist die einzige Lösung der Rückbau des Sozialstaats. So, anders kommen sie da nicht ran. Also gewaltige Summen gehen schon aus dem Bundeshaushalt in die Rentenversicherung, die immer noch nicht auskommt mit dem Geld. Da hat man irre teure Projekte zur Beglückung der Wähler, insbesondere der älteren Wählerschaft gemacht, Mütterrente, Rente mit 63 und lauter so ein Krampf eigentlich, den wir nicht mehr leisten können. Jetzt ist aber die Regierung Merz viel zu schwach, um den zweiten notwendigen Schritt zu machen. Schuldenaufnahme geht immer mit SPD, aber den zweiten notwendigen Schritt zu machen, dann den Haushalt langfristig stabil aufzustellen, dazu ist sie nicht fähig. Also läuft das Ganze in Richtung Richtung Frankreich. Wir bräuchten eine Neuausrichtung unserer Staatsfinanzen, wie sie ursprünglich mal im Kalten Krieg aufgestellt waren. Da war der Sozialstaat deutlich schlanker, damit genügend Geld da war für die Rüstung. Wir brauchen ja nicht nur 3, wir brauchen 5% des Bruttoinlandsprodukts. Das war in den während dem Kalten Krieg auch mal so weit. Wir brauchen eine Bundeswehr, die deutlich größer ist. Im Kalten Krieg hatten wir das. Wir müssen die marode Infrastruktur erneuern. Und also gut, Stichwort Bahn, das kennt jeder. Und dazu brauchen wir langfristig eine völlig andere Struktur des Haushalts. Wir können uns dieses Ding nicht mehr leisten, tun aber so, als ob es immer weiter ginge, wie bisher. Mhm.
Ja, jetzt gab es eine interessante IFO-Umfrage, und zwar unter den deutschen Unternehmen. Und zwar hat man gefragt, wie sie die Arbeit der aktuellen Bundesregierung bewerten würden. Das Ergebnis war jetzt eine Note von 4,2, also ausreichend. Ja. Wie sieht denn Ihr persönliches Zeugnis für die Regierung aus, wenn man jetzt mal im Fach Finanzen bzw. Wirtschaft benoten müsste? Mhm.
Also ich hätte eher 4,5 gegeben. Ich kenne das noch aus meiner Schulzeit. Das ist eigentlich ein Fünfer, mangelhaft. Mhm. Es ja. ist aber nicht ein Sechser, weil auf der außenpolitischen Seite agiert die Bundesregierung eigentlich ganz vernünftig. Also mir scheint, dass Merz und sein Außenminister die Zeichen der Zeit erkannt haben, dass wir nicht mehr feministische Außenpolitik, werteorientierte Außenpolitik und all das Zeug betreiben können, das früher mal so Mode war, sondern dass wir jetzt einfach Realitätspolitik betreiben müssen. Wir müssen mit Leuten reden, die uns nicht unbedingt in allem jetzt lieb sind. Ne? Klar, die Menschenrechte, sagen wir mal, im Nahen Osten stehen nicht an erster Stelle. Trotzdem müssen wir mit denen reden. Insofern ist da, glaube ich, einiges Positives passiert. Da macht Merz eine gute Figur, würde ich sagen. Aber Außenpolitik funktioniert nur, wenn das Haus innen aufgeräumt ist. Eine starke Außenpolitik braucht insbesondere eine starke Wirtschaft, sonst sind wir einfach ein hohles Gebilde. Ja? Da ist zwar eine schöne Fassade da, ne? wie so ein Schokoladen-Osterhase, der wunderbares Goldpapier oben rund hat, aber der Schokolade innen ist schon abgeschmolzen. Ne? So kommt mir das momentan halt vor. Deshalb müsste eigentlich jetzt, ja schon lange überfällig, müssen grundlegende Reformen zur Stärkung der Wirtschaft kommen. Und da scheint mir die Regierung durch eine rückwärtsorientierte SPD blockiert.
Ja, liebe Zuschauer, welche Note würdet ihr der Bundesregierung geben? Schreibt uns gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn euch das Interview bis hierhin gefällt, lasst uns doch gerne ein Like da und unseren Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren spannenden Videos mehr verpasst. Ja, Herr Meier, die großen Tech-Riesen, also die sogenannten Hyperscaler wie Microsoft, Google und Co., wollen allein in diesem Jahr jetzt insgesamt 700 Milliarden US-Dollar in KI-Rechenzentren pumpen. Das ist eine Steigerung von 75% zum letzten Jahr. Das ist also eine Wahnsinnssumme. Das ist sogar mehr als das Bruttoinlandsprodukt von Ländern wie Belgien oder Argentinien. Was sagen Sie zu dieser Entwicklung? Sehen wir da gerade ein gesundes Fundament für die Zukunft von KI oder ist das hier eine gefährliche Überhitzung?
Ich weiß nicht, ob es nötig ist. Mir ist dieser Ausspruch von Zuckerberg in Erinnerung, wo er sagte, das größere Risiko ist, nicht zu investieren. Also ich würde sagen, unter dem Aspekt des Risikomanagements kann ich das nachvollziehen, dass sie das tun. Würde ich sagen, dass sich das alles auszahlt? Who knows? Wahrscheinlich nicht. Die historischen Beispiele zeigen, dass in solche neuen Technologien immer anfangs sehr viel investiert wird. Manchmal wird auch falsch investiert. Dann kommt es zu Korrekturen. Und dann werden die neuen Technologien bestimmend für unsere Wirtschafts- und Lebensweise. Ich erinnere mich noch sehr gut an die sogenannte Dotcom-Blase. Natürlich wie alle anderen meiner Generation war ich da wahnsinnig beeindruckt, als das Internet aufkam. Ich erinnere mich doch, dass ich da so Anfang, Mitte der 90er Jahre, damals war ich noch bei Goldman Sachs, da kriegte ich meine erste E-Mail-Adresse. Wahnsinn. Dann kam das World Wide Web. Das wurde eigentlich erst 1989 damals an diesem Forschungsinstitut CERN in Genf geboren, sage ich mal. Und bis es dann so weiter sich entwickelt hat, dauerte es noch eine Weile, kamen die Browsers auf. So, und dann habe ich das erlebt, da war ich also auch total begeistert. Und dann da kam die Dotcom-Blase. Ja gut, das war schon wild. Aber ich dachte, das ist schon was wirklich Bahnbrechendes, was da passiert ist. Dann kam der Crash 2000, 2001 bis 2002 und da fühlte ich mich zuerst mal ein bisschen doof. Ne? Bis der Hund in der Hundehütte eingezogen ist, geknickt, war das alles nur eine Scheinblende? Nein. Unser Leben hat sich grundsätzlich verändert. Sie müssen sich mal vorstellen, keine E-Mail, kein Internet, nichts. Ne? Ein Telefon, das war alles, was man damals eigentlich hatte. Und Mainframe-Computer, die so groß waren, dass sie im Keller von Hochhäusern stehen mussten und eine Rechnerleistung hatten, die heute wahrscheinlich ein iPhone toppen kann. Also da hat sich wahnsinnig was getan. Und ich glaube, dass KI die nächste Raketenstufe auf dieser Entwicklung ist. Gibt es Fehlinvestitionen? Definitiv wird es Fehlinvestitionen geben. Gibt es Korrekturen im Markt? Definitiv wird es Korrekturen im Markt geben. Aber wenn man da durchschaut, denke ich, dass das eine wirklich bahnbrechende Sache ist, die unser Leben wieder so ändern wird, wie das Internet schon geändert hat. Was soll man da tun als Investor? Ich denke, man muss halt einfach die lange Sicht haben und muss das durchstehen, dass das auch mal rückwärts läuft. Es ist völlig unklar, wer letztendlich dann auch das Rennen machen wird. Und eine Zeit lang waren wir alle begeistert über ChatGPT. Gut, dann kam auf einmal Alphabet. Zuerst hieß es, die Alphabets, die werden von ChatGPT kaputt gemacht. Wer googelt schon noch? Ne? Jetzt haben die ein anderes Bot. Jetzt kommt ein anderer Bot. Also das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, wo der Gewinner ist. Ja, man kann dann eigentlich nur einen langen Atem bewahren. Das heißt also in diesem Bereich Geld investieren, wo man sagen kann, das brauche ich nicht in der näheren Zukunft. Und dann muss man halt breit diversifizieren. Das ist das Einzige, was man da tun kann.
Ja, jetzt hat ja auch das KI-Unternehmen Anthropic eine Prognose veröffentlicht, dass bis zum Jahr 2030 schon 50% der Bürojobs überflüssig sein könnten. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, scheint das jetzt auch schon loszugehen, weil allein im Januar gab es über 100.000 Stellenstreichungen. Das ist ein 17-Jahres-Hoch. Aber da frage ich mich, wie soll unser System dann eigentlich noch funktionieren? Weil unser Geldsystem lebt ja eigentlich von Krediten, die durch Steuern zurückgezahlt werden, also durch Arbeiter. Ist das alles in einer KI-Welt überhaupt dann noch machbar?
Ich glaube, die Welt wird sich verändern. Ich nenne das die Netzwerkökonomie, die sich jetzt ausgebreitet hat übers Internet und die jetzt nochmal, wie gesagt, nochmal geleveraged wird, nochmal weiteren Boost erfährt durch KI. Diese Netzwerkökonomie unterscheidet sich wesentlich von der Maschinenwirtschaft. Maschinenwirtschaft ist das, was wir zu Beginn der Industrialisierung eingeführt haben. Das ging also vom mechanischen Webstuhl bis hin zur Dampfmaschine, dann mit Elektrizität und so weiter. Da sind wir aus der Produktionsmethode der Agrarwirtschaft rausgegangen in eine neue Phase. Ja, und das hat die Wirtschaft, das hat das Leben der Leute total verändert. Aus der Agrarwirtschaft, die ja über Jahrtausende das Leben bestimmt hat, ja, das ging ja schon los in der Antike, ging dann weiter bei uns im Feudalismus. Übrigens interessanterweise, mit der Agrarwirtschaft kam überhaupt erst das Privateigentum auf die Welt. Und davor in der Jäger- und Sammlergesellschaft, da waren wir alle Kommunisten. Aber wenn ich dann mal was pflanze, ja, dann möchte ich ja auch ernten. Und so kommt das Privateigentum in die Welt. So kam überhaupt die Staatsmacht in die Welt. Denn wenn ich was gepflanzt habe und ich zu schwach bin, das gegen Räuberbanden selbst zu verteidigen, brauche ich jemanden, der das tut. Das ist die Funktion eigentlich dann des späteren Staates. Und dann kam die industrielle Revolution, die Maschinenwirtschaft und wieder hat sich das alles geändert. Wir haben auf einmal viel weniger Aufwand betreiben müssen, um Nahrungsmittel zu erzeugen. Diese eingesparten Ressourcen konnten wir dann nutzen, um maschinelle Güter herzustellen, mechanische Güter, tolle Sache. Kapitalismus. Der Kapitalismus war der größte soziale Angleicher überhaupt bisher in der Geschichte. Wenn Sie das angucken, die Einkommensunterschiede im Feudalismus in der Agrarwirtschaft, die waren gigantisch. Ne? Die Magd und der König oder Fürst, das war irre. Ne? Das war weiter auseinander als, sagen wir mal, Elon Musk und Sie und ich. Was, okay. Was den Lebensstandard angeht. Ja? Mhm, und insofern hat der Kapitalismus das alles angeglichen. Ja? Also ich meine, der Herr Musk kann ja seine Billionen gar nicht essen und er wird halt, ja gut, er hat wahrscheinlich mehr Häuser, fliegt im Privatflugzeug und so weiter. Aber der Lebensstandard zwischen, sag mal, uns beiden und ihm ist nicht so unterschiedlich wie der zwischen der Magd und dem König im Feudalismus. Und jetzt kommt die Netzwerkwirtschaft. Und in der Netzwerkwirtschaft, da wird sich wieder eigentlich die soziale Angleichung, die im Kapitalismus stattfand, das wird wieder ein bisschen anders werden. Das wird sich wieder ausweiten. Wir werden ein bisschen zurückgehen in Richtung feudalistische Vermögens- und Einkommensstrukturen. Es ist eine Winner-Takes-Most-Economy. Ne? Der Ökonom würde sagen, wir haben da zunehmende Skalenerträge. Je größer die Netzwerke werden, desto profitabler sind sie. In der Maschinenwirtschaft waren abnehmende Skalenerträge angesagt. Ja, je größer ich was mache, desto schwieriger ist es, bei einem zusätzlichen Investition das gleiche oder noch ein höheres Ertrag zu erwirtschaften. Üblicherweise, je größer ich bin, desto weniger kommt aus der zusätzlichen Investition an Ertrag raus. Abnehmende Grenzproduktivität. Das war so eigentlich das Mantra der Maschinenwirtschaft. Und jetzt geht es andersrum, zunehmende Grenzprodukte. Das heißt, es gibt eine Winner-Takes-Most-Economy. Es werden, wie Sie sagen, viele Mitteljobs rausgehen. Das haben wir schon in der Industrie erlebt. Ganz krass halt auch in den USA, da läuft das alles mehr marktwirtschaftlich ab. Da verloren eben die Industriearbeiter in Detroit ihre Jobs und mussten sich neu erfinden. Als Hamburger Flippers hieß es damals. Das bedeutete auch Einkommenseinbußen. Hat natürlich auch sehr viele soziale Spannungen erzeugt. Und jetzt kommen die Büroarbeiter dran. Insofern wird sich das auseinanderziehen. Wir werden eben diese Netzwerkkönige haben, die diese Dinge beherrschen. Wir werden Leute brauchen, die ihnen helfen, Softwareentwickler und so weiter. Wir werden Zuarbeiter brauchen, auch die brauchen mal einen Zahnarzt, einen Arzt, die brauchen auch einen Hausmeister, der die Türe wieder in Ordnung bringt, wenn die klemmt. Aber dann werden viele Jobs, an denen sich die Leute gegenwärtig wunderbar auch ausruhen können, insbesondere in Deutschland, da arbeitet man sich ja nicht unbedingt die Finger wund, die werden halt verschwinden. Und das wird eine enorme soziale Spannung geben. Und dieser Sozialstaat, den die SPD jetzt im Kopf hat, den die Frau Baas ausbauen möchte, der geht bankrott. Das läuft nicht mehr.
Sehr interessant. Dann Gold und Silber haben ja jetzt zuletzt wieder ordentlich nachgegeben. War die ganze Rallye jetzt davor nur so ein kurzes Strohfeuer, weil irgendwie auch die Leute Angst um ihr Geld hatten? Und glauben Sie, der Bullenmarkt ist jetzt vorbei oder ist das gerade jetzt eine gute Korrektur, die man nutzen sollte?
Ja, ich bin also ein struktureller Goldbulle. Damit meine ich nicht, dass ich das Ding als Trading nutze, sondern ich glaube, das ist die wirkliche, absolut notwendige Versicherung gegen das Verschwinden des Fiat-Gelds. Da braucht man jetzt keinen Nobelpreis in Ökonomie oder Finance, um das zu sehen. Da braucht man nur ein bisschen gesunden Menschenverstand. Schauen Sie, wir haben die größte Staatsverschuldung in Friedenszeiten, die wir je gesehen haben. Früher gab es sowas nur in Kriegszeiten. Aber dank Ausbau des Sozialstaats, dank Corona, wo der Staat voll in die Absicherung gegangen ist und jetzt angesichts der höheren notwendigen Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur, haben wir überall eine Staatsverschuldung aufgebaut, wie wir sie in Friedenszeiten noch nie gesehen haben. Diese Staatsverschuldung, die früher in Kriegszeiten aufgebaut wurde, wurde immer mal wieder entwertet durch Inflation und Währungsreform. Das heißt also, keiner weiß, wie sich das bei uns weiterentwickelt. Es kann ja sein, dass sich Politiker auf den Plan kommen, die das noch wieder einfangen können, aber ich hätte da meine Zweifel. Insofern denke ich, dass alternative Währungen zum Fiat-Kreditgeld, also zum Staatsgeld, in dem der Staat sich verschuldet, dass er dann aber auch sich drucken lassen kann, sodass die Verschuldung weitergeht, dass alternative Währungen wichtiger werden. Und die älteste Alternativwährung ist Gold und das mit ihm sozusagen laufende Silber. Daneben gibt es noch die neuen Alternativwährungen im Kryptobereich, die auch interessant sind, ihre Berechtigung haben, aber natürlich sehr viel volatiler sind als die alten Alternativwährungen. Und da gibt es auch wiederum Abstufungen, wenn Sie sich das angucken. Gold und Silber. Gold ist da stabiler, Silber ist wahnsinnig volatil, vielleicht nicht ganz so volatil wie Bitcoin.
Ja, weil Sie jetzt Bitcoin angesprochen haben, den hat es ja zuletzt jetzt auch ganz schön erwischt, was den Preis angeht. Viele Ökonomen sagen jetzt, das war's, Bitcoin hat als Absicherung versagt. Was ist da Ihre Meinung dazu? Hat Bitcoin langfristig noch das Zeug, das digitale Gold zu werden, oder ist jetzt hier absolut die Luft raus?
Nein, das ist nicht gestorben. Ich gebe dem eine gute Chance für die Zukunft. Meines Erachtens ist es eine der genialsten Erfindungen aus der schwierigen Zeit der Finanzkrise. Es ist geniale Erfindung aus der Finanzkrise. Schauen Sie, die große Depression in den frühen 30er Jahren hat John Maynard Keynes hervorgebracht, General Theory of Money, Interest and Employment. Ja gut, das war ein großes ökonomisches Werk, darüber kann man sich streiten, ob das so für die Menschheit so gut war. Die Finanzkrise 2007, 2008 hat Bitcoin geboren. Wahnsinn. Ich würde sagen, das ist einen größeren Ertrag, als John Maynard Keynes damals lieferte, als Konsequenz der großen Depression. Das wird meines Erachtens bleiben. Und wenn ich mit Leuten rede, die da engagiert sind, und das sind ja nicht wenige und das ist weltweit, dann denke ich schon, dass die eine Community bilden, die nicht so schnell aufgeben wird. Da gibt es immer wieder Interessenten. Natürlich gibt es da auch, wie bei allem Neuen, gibt es Fehlschläge, da gibt es auch Snake-Oil-Wender, Schlangenölverkäufer, da gibt es auch halbseidene Figuren. Das gehört dazu bei dieser Sache. Aber die Idee an sich, das Konzept an sich, ist eine tolle Sache. Und passt in die Netzwerkökonomie. Ich würde sagen, in der Netzwerkökonomie, da muss man das Internet verstehen. Also WWW, World Wide Web, ist eine Säule. Das nächste ist KI jetzt, ja. Und das dritte ist Kryptographie, Computerkryptographie. Das ist also auch für die Geldtechnik so revolutionär meines Erachtens wie die Einführung von Papiergeld in China in der ersten Jahrtausendwende.
Es ist interessant, das von Ihnen zu hören mit so viel Erfahrung. Da gibt es wirklich viele Kritiker, die das komplett anders sehen. Müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Sie haben ja vorher noch die Schulden von vielen Ländern angesprochen, die ja echt teilweise jetzt so hoch steigen, dass die Zinsen utopisch hoch sind. Ich meine, die USA zahlen jetzt mehr Zinsen auf ihre Neuverschuldung als fürs Militär. Also hohe Leitzinsen können sich die Länder teilweise eigentlich gar nicht mehr leisten. Ist das dann für uns Anleger eigentlich, auch wenn wir in die Zukunft blicken, nicht auch ein Hinweis darauf, dass die Zinsen langfristig gesenkt werden?
Also sie sind eigentlich momentan relativ niedrig, wenn man das betrachtet aus den Zeiten der 70er Jahre, als die Inflation schon mal hochkam. Haben wir ein relativ niedriges Zinsniveau, aber schon das niedrige Zinsniveau macht jetzt große Schwierigkeiten für die Staaten, weil die haben sich natürlich in der Null- und Negativzinsphase, das war eine Einladung zur Überschuldung, ne? Und da haben die Zentralbanken haben eigentlich uns, den Bürgern, einen Bärendienst erwiesen mit ihrer fehlgeleiteten Politik des Inflation Targeting in einer Welt, in der die Inflation vornehmlich, nicht nur, aber vornehmlich durch Produktivitätsfortschritte und Technologie und Globalisierung gedrückt wurde. Also sie haben die Staaten angefüttert. Das ist sowas wie die Fentanyl-Krise in den USA. Ne? Die haben die Niedrigzinsen als Drogen ausgegeben und jetzt haben sie eine Gruppe von absolut wilden Drogenabhängigen in Form von Regierungen, die gar nicht mehr anders können. Und das Ganze, das kann eigentlich nur aufgelöst werden durch harten Entzug. Ja, aber bis es dahin kommt, werden wir noch sehr, sehr viele Probleme sehen, weil dieser harte Entzug, der kommt ja erst dann, wenn es gar nicht mehr anders weitergeht. Ja, das kommt erst dann, wenn das Fiat-Geld in die volle Krise kommt, wenn sie sozusagen einen wirklichen Drogen, ich weiß nicht, wie das nennt, ich kenne mich in diesem Gebiet nicht aus, sondern so einen richtigen Drogenrausch haben, wo sie sagen, jetzt geht es nicht mehr weiter, ich sterbe jetzt ab oder so. Da werden wir noch sehen, weil anders kommen die nicht raus. Von den Ökonomen so viel zitierte Financial Repression Szenario halte ich für das am wahrscheinlichste. Das heißt also, man muss einfach den Nominalzins unterm Nominalwachstum halten und das geht gut, wenn die Zentralbanken die Zinsen nach unten manipulieren, die Nominalzinsen nach unten manipulieren. Dann verringert sich die Staatsschuldenquote Schritt für Schritt. Das kann man machen, wenn man die Dinge unter Kontrolle behalten kann. Das war das System, das die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg genutzt haben, um die Staatsschuldenquote runterzubringen. Wenn das Ganze außer Kontrolle gerät, dann gibt es eine unkontrollierte Abwertung der Staatsschuld durch Inflation, wie wir das bei den Verlierernationen im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg gesehen haben. Also Stichwort Währungsreform steht dann am Ende.
Man hört Experten jetzt auch immer öfter sagen, es schlägt die Stunde der limitierten Assets und der Old Economy, also Rohstoffe und echte Industriewerte. Sehen Sie das auch so?
Also was ich da vor allem beobachte, ist, dass wir natürlich die Artificial Intelligence gehypt haben. Nicht? Und da war ja die Magnificent Seven, die waren ja verantwortlich für den Anstieg des S&P 500. Und da wurde natürlich wie immer in der Geschichte solcher technologischen bahnbrechenden Neuerungen, da wurde übertrieben. Und jetzt gab es ein paar Anlässe in der letzten Zeit, da spielt sicherlich die erratische Politik von Donald Trump eine Rolle, aber auch die Erkenntnis, dass es nicht den Büchsenöffner bei AI gibt, sondern verschiedene. Wir hatten vor einem Jahr hatten wir DeepSeek, jetzt haben wir Anthropics und da gibt es noch andere, Gemini und so weiter. Jetzt wird es ein bisschen ausdifferenziert und was wir gesehen haben im Aktienmarkt ist eigentlich eine sehr coole Reaktion. Wenn Sie sich das anschauen, da gab es eine Sektorrotation im S&P 500. Das hat den S&P 500 nahe an seiner Spitze gehalten, aber es hat doch die KI-nahen Unternehmen hat es zum Teil deutlich abgewehrt, zum Teil sogar zerrissen, während andere dann die traditionellen hochgekommen sind. Also das ist bisher noch ganz gut gelaufen. Nun weiß mein alter Freund Jim Reed, Kollege aus der Deutschen Bank, der immer sehr viel historische Analyse betreibt, dankenswerterweise darauf hin, dass das ähnlich auch im Jahr 2000 war, dass dann aber der Abverkauf der Dotcom-Werte so groß war, dass die Gravität, also die Schwerkraft den ganzen Markt nach unten zog. Man sollte Geschichte nicht notwendigerweise fortschreiben. Dieses Mal hat man nicht Tech-Unternehmen ohne stabiles Geschäftsmodell, ohne positiven Cashflow, sondern nein, wir haben ja Giganten. Deshalb denke ich, gibt es Grund für die Zuversicht, dass die Sektorrotation stattfindet, ohne dass wir einen großen Crash sehen. Also das wäre meine Hoffnung und ich denke, die Wahrscheinlichkeit, von dem würde ich als etwas mehr als 50% einstufen. Die andere wäre natürlich großer Crash, aus dem dann wieder was entsteht. Das wäre die weniger wahrscheinliche Entwicklung. So, und in diesem Kontext sehen Sie jetzt natürlich, dass traditionelle Aktien, Value-Werte auch wieder nachgefragt werden. Man hat auch man schaut dann auch so ausgebombte Werte an und man sagt, die sind zu stark abverkauft worden. Das gibt dann auch wieder Anlass zu sagen, dass zum Beispiel deutsche Autoaktien nicht ganz so mies sind, wie man das zunächst mal gedacht hat. Also da gibt es was und natürlich kommen auch die Rohstoffe wieder zurück, weil dieses Tralala, dass wir jetzt alle nur noch erneuerbare Energien machen und so weiter, das war natürlich von Anfang an viel zu kurz gedacht. Ja, Sie können mit der Wackelversorgung, die rein aus Erneuerbaren kommen, da können Sie keine Rechenzentren betreiben. Wie denn? Na, wir wissen ja alle, wenn beim Computer mal ein bisschen der Strom rausfällt, dann ist es aus. Der stürzt Ihnen ab. Also man braucht eine Grundlast, die muss zum Teil eben auch mit fossilen noch gemacht werden, dann bräuchten wir eigentlich einen Ausbau der Atomenergie. Das ist eine die sauberste Grundlastversorgung, die es gibt. Und da müssen einige noch über ihre innere Angstschwelle hüpfen. Die Japaner haben es schon lange gemacht. Die hatten ja Fukushima. Sogar die Italiener beginnen jetzt wieder, obwohl die zwei Referenten hatten zur Abschaffung der Atomenergie, da gibt es noch was. Es sind nur die Deutschen, die igeln sich momentan noch ein in einem Fantasieland, dass es alles ohne Atomenergie geht. Irgendwann kommt vielleicht sogar Deutschland zur Einsicht, dass es geht. Also in diesem Kontext nochmal zusammenfassen, Sektorrotation und auch eine gewisse Wiederbelebung der Fossilen aufgrund eben der Einsicht, dass es ohne die, total ohne die nicht geht.
Hoffen wir, dass Deutschland da zur Vernunft kommt. Herr Mayer, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Meinung. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist vergangen wie im Flug. Und dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht bald schon wieder sprechen.
Sehr gerne.
Ja, liebe Zuschauer, das war das Interview mit Professor Dr. Thomas Mayer. Ich fand, da war einiges dabei. Wenn ihr das auch findet, dann lasst uns doch gerne ein Like da und natürlich unseren Kanal abonnieren, denn ganz viele von euch sind keine Abonnenten, schauen aber unsere Interviews, wenn ihr uns da unterstützen wollt. Einfach nur einmal kurz auf Abonnieren klicken und natürlich interessiert uns auch eure Meinung, schreibt sie uns gerne unten in die Kommentare. Sonst im eingeblendeten Video seht ihr das Interview, was wir letzte Woche mit Sandra Navidi geführt haben. Sehr interessant, was sie so über die Epstein-Files und Donald Trump und auch die US-Notenbank erzählt. Schaut da gerne mal rein, wenn da was für euch dabei ist. Sonst würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr hier beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin. Ciao, ciao.